Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dem ersten Adventsgottesdienst und wünsche euch allen einen ganz gesegneten Sonntag. Wegen der Pandemie sind wir genötigt, uns ein bisschen wieder besser zu achten bezüglich Abstand, bezüglich Lüften. Das heisst, verschreckt nicht, wenn jemand jemand beim Singen oder Fenster wieder offen sind. Und ich will keine bösen Blicke sehen zu den armen Operateuren, die die Fenster bedienen. Besten Dank für euer Verständnis. Wir singen als erstes aus dem Lied 138, Strophe 1 und 2. Wir neigen uns zum Gebet. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch in den vergangenen Wochen haben dürfen mit dir rechnen, mit deiner Durchhilfe, mit deiner Kraft und der Freude. Danke dir auch ganz besonders für den gestrigen Tag, wo wir so viele Leute haben dürfen, hier in der Kapelle empfangen. Und wir bitten dich, vergelt uns auch allen denen, die wir ermöglicht haben, dass das so einen reich erfüllten Tag hat dürfen werden. Wir bitten dich jetzt, öffne du unser Herz für die Botschaft von dir und begleite uns auch durch den Gottesdienst und die neue Woche. Und wir bitten dir ganz besonders auch für unsere Gebrechlichen und Kranken in der Gemeinde. Heb du deine Hand ganz besonders über sie und zeig du jedem einzelnen von ihnen euch. Wir danken dir. Amen. Wir singen aus dem Lied 572, wo ein Mensch Vertrauen schenkt, Strophe 1 bis 3. Zu der Schriftlesung. Und da geht es zuerst im Alten Testament um die erste Chronik 29, Vers 10 bis 16. David pries den Herrn vor der ganzen Versammlung und sagte: Gepriesen bist du für immer und alle Zeit, Gott, unser Vater Israel. Du, Herr, bist groß und erhaben, und dein sind die Schönheit, die Kraft und die Herrlichkeit. Denn alles im Himmel und auf Erde gehört dir, Herr. Dir gehört die Herrschaft als König. Du stehst hoch über allem. Du schenkst Reichtum und verleihst Ehre. Du herrschst über alles mit starker, mächtiger Hand. Du hast es in der Hand, alles groß und stark zu machen. Jetzt danken wir dir, unser Gott. Wir loben deinen herrlichen Namen. Ja, wer bin ich und wer ist mein Volk? Wir können nicht aus eigener Kraft so viel und so freigebig etwas spenden. Ja, alles kommt von dir und was wir gespendet haben, kam zuerst aus deiner Hand. Wir sind nur Gäste auf der Erde, wie Fremde, die nicht zu deinem Volk gehören. So war es schon bei unseren Vorfahren. Unsere Tage auf der Erde vergehen wie Schatten. Es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, alles das, was wir gespendet haben, kommt aus deiner Hand. Wir bauen damit ein Haus für deinen heiligen Namen. Aus dem Neuen Testament gehören Vers 24 bis 36 aus dem Matthäus Kapitel 25. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrschersthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in 2 Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das nächste Lied ist 156. Ihren Erlöser erwartet alle Welt. Da singen wir Strophe 1 bis 4.
Ich begrüße euch zu diesem Gottesdienst am 1. November. Schön sind ihr hier und ihr seht die Deko hier zwischendrin. Also das ist natürlich Deko und es ist auch sonst noch ein bisschen Absicht. Wir reden über das Geld, nicht nur über das Schokigeld. Ich habe das Headset an und ich hoffe, dass ich hier damit die Hörbarkeit ein bisschen optimieren kann, weil es ist immer wieder so ein bisschen ja, je nachdem, wo man sitzt oder wenn ich mich bewege, ein bisschen schwierig, dass man mich gut versteht. Also, und Reklamationen bitte direkt an mich. Ja, es gibt ja noch ein anderes Virus. Und das packt einem seit noch nicht so langer Zeit, so gegen Ende November. Und das Virus heisst Black Friday. Der hat sich vorgestern ausbreitet. Und fieberähnlich sind die Menschen diesen Rabattschlachten hinterhergestürmt. Und heute ist das Portemonnaie, das Konto, die Kreditkarte, was auch immer, leer. Wer hat sich nicht alles Sachen gekauft? Endlich konnte leisten. Wo dann zu den unzähligen anderen Sachen gestellt werden, die man auch nicht wirklich braucht. Aber Hauptsache, man hat sie und man konnte zuschlagen. Online wie vor Ort. Wer hat, dem wird gegeben. Das heisst, hinterher geworfen. Die ganzen ökologischen Nachhaltigkeits-, Fairtrade, wiederverwertbare Programme und so weiter sind ausgeschaltet. Man hat Geld und gibt es aus. Das klingt jetzt noch ein bisschen so, oder? Wie ein Programm, aber es war so die Stimmung Ende letzte Woche, Ende dieser vergangenen Woche. Wie gesagt, wir reden heute über das Geld. Als freie Kirche, vor allem als EMK insbesondere, ist es wichtig, immer wieder einmal so ein bisschen das Geld zu thematisieren. Schließlich lebt die evangelisch-methodistische Kirche überhaupt nur dank dem Geben vom Geld der Mitglieder und der Freundinnen. Und wir lassen uns heute von der Haltung von Jesus zu Geld und Besitz anregen. Denn er redet auch über Geld. Und er redet davon, was es mit einem machen kann. Und was wir mit ihm machen können. Eine berühmte Szene zu Geld und Geben passiert im Tempel. Es ist eine kurze, aufs Wesentliche reduzierte, einfache Erzählung im Markus-Evangelium. Und ich lese die paar Verse. Jesus setzte sich im Tempel in die Nähe der Schatzkammer und beobachtete, wie das Volk Geldmünzen in die Schatzkammer warf. Viele Reichen warfen viel hinein. Da kam eine bettelarme Witwe und warf zwei kleine Geldmünzen hinein, die nur wenig Wert hatten. Da rief Jesus seine Jüngerinnen und Jünger zu sich und sagte zu ihnen: Ja, ich sage euch, diese bettelarme Witwe hat mehr als alle anderen in die Schatzkammer hineingeworfen. Alle anderen haben aus ihrem Überfluss herausgegeben, sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles hineingeworfen, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Damit hat sie ihr ganzes Leben Gott anvertraut. Es ist eine kleine Geschichte, die aufgrund der nachfolgenden Geschehnisse in den Hintergrund rücken wird. Es folgt nämlich die letzte zusammenhängende Rede von Jesus, die als Abschieds- oder Endzeitrede im Markus-Evangelium überliefert ist. Es ist die Rede von dieser Zeit, in der alle Sicherheiten werden vergehen und Neues wird kommen. Aber so klein die Begebenheit im Tempel war, so wichtig scheint sie der Urgemeinde in ihrer Verkündigung, dass sie überhaupt in der Bibel aufgenommen worden ist. Es ist eine ruhige Geschichte. Es passiert kein Wunder, es passiert kein riesiges Ereignis, keine Bekehrung, keine Diskussion. Am Schluss wird einfach gestaunt. Und doch sind da noch ein paar Fragen, die uns als Zuhörerinnen von dieser Geschichte würden stellen, wenn wir sie auch gesehen hätten. Ist es nicht ein bisschen zumutig, wenn Jesus die Frau einfach das bettelarme Witwe hinstellt? Und warum setzt er sich im Tempelhof an und beobachtet, was die Menschen in der Opferstock dienen? Schon selmal hat die Beobachtung als unangemessen gegolten. Genauso wie heute, wir kontrollieren auch nicht, was wir hier so ja, in Kollektenkörbchen dienen. Der Olli läuft nicht hochoffiziell als Kassier mit dem Körbchen durchdrehen und schaut prüfend rein. Da würden wir alle sagen: Hey Olli, hallo. Die Fragen bleiben wie offen. Aber das ist bei so einfachen Szenen, da kann man keine Details, sondern in aller Kürze einfach das Wesentlichste. Und Jesus führt uns mit der Gestalt von der Witwe, ein Menschentyp vor Augen, der in einer grossen Freiheit von der Hingabe und vom Glauben lebt. Der Blick von uns, wo wir die Geschichte hören und bedenken, wird weggelenkt von dem Geld hin zum Mensch. Der voll Vertrauen seine beiden letzten Münzen spendet. Nicht etwa eine zurückgehalten, so als letzte Sicherheit. Sogar Jesus staunt über den Glauben von dieser Witwe, die ihre Zukunft bedingungslos Gott hingelegt hat. Und wenn Jesus selber seine Jünger und Jüngerinnen zusammengerufen hat, um ihnen das Vertrauensglauben als Beispiel vorgestellt hat, so können wir uns heute durch das genauso herausfordern. Auch wenn 2000 Jahre zwischen dieser biblischen Szene und uns Menschen heute liegt, so stellt Jesus jetzt uns die Frage. Gelingt es euch, ein solches Mass an Glauben und Vertrauen in eurem Leben aufzubringen? Natürlich, das müssen wir auch zugeben, das dürfen wir auch zugeben, dass wir, aus welchem Verantwortungsgefühl auch immer, eine solche Lebensweise nicht eins zu eins können übernehmen. Das wäre in unserer Zeit sehr verantwortungslos. Aber es geht trotzdem darum, sich ein paar Fragen zu stellen. Du und ich, wir sind gefragt, wie viel kann ich loslassen zugunsten von? Was können wir als Gemeinde freigeben für? Wie viel Unsicherheit getrauen wir zu riskieren? In dieser Tempelszene stelle ich eine andere Geschichte noch zur Seite. Weil mir dünkt, dass die zusammen so das Spannungsfeld aufzeigen, in dem wir uns bewegen. Geben oder behalten, rechnen oder spenden. Der Benni hat uns die Geschichte, die ich noch hier eben an die andere anstellen möchte, den letzten Teil von diesem Gleichnis vorgelesen. Von diesem Gleichnis vom Grossgrundbesitzer, der seinen Sklaven das Geschäft für die Zeit von seiner Abwesenheit übergeben hat. Jedem gemäss seiner Tüchtigkeit mehr oder weniger. Aber alle haben den gleichen Auftrag bekommen, nämlich das Geschäft anzukurbeln, Gewinn zu erwirtschaften und den Tarif hat er auch gerade noch durchgegeben. Gewinn erwirtschaften hat geheissen, die Löhne drucken, den umliegenden Kleinbauern ihr Land enteignen, nur noch Tagelöhner anstellen, die Sklaven sind teurer, die brauchen noch ein Dach über dem Kopf, längere Arbeitszeiten einführen. Gewinn erwirtschaften heisst heute, Abteilungen, die nicht so viel abwerfen, wie sie es dort schliessen, den Angestellten künden und den Geschäftszweig in Billiglohnländer verlegen. Wir haben im Gleichnis einen dritten Sklave. Und wir haben gehört, was es mit dem gemacht hat. Er hat gespürt, da nimmt einer, was ihm nicht gehört, und denen, die schon haben, wird noch mehr geben. Und er hat nicht mitgemacht mit dem Spiel, hat sich Teil vergraben. Er hat sich aus dem kapitalistischen System ausgelinkt. Aber jetzt hockt er im Gefängnis und hat gerade viel Zeit zum Nachdenken. Jesus erzählt das Gleichnis und in dem spielt Geld eine grosse Rolle. Aber er lenkt auch hier wieder hin zu den Menschen. Und er zeigt in dieser Geschichte Menschen, die Angst haben vor dem korrupten Chef. Und in dieser Angst funktionieren die ersten zwei Sklaven weiterhin in dieser Methode, die sie sich gewohnt sind. Und der dritte verweigert sich. Und das können wir als erstes mal hoch anrechnen. Aber indem er seinen Teil vergraben hat, hat er sich auch aus jeglicher Verantwortung herausgenommen. Er gibt sich als Opfer von diesem System. Es ist wie, dass er zusammen mit dem Geld auch sein feines Gespür von Recht und Unrecht, von Gerechtigkeit aus der Hand gegeben hat. Zu gross war ihm das Risiko, sich für ein alternatives Handeln zum Beispiel einen gerechteren Umgang mit Geld stark zu machen. Direkt auf das Gleichnis folgt die Rede von Jesus zur gerechten Welt Gottes. Auch das hat der Benni gerade anschliessend, so wie es in der Bibel steht, vorgelesen. Und dort redet Jesus von den Gesegneten, oder Zugang zu dieser gerechten Welt bekommen, weil sie haben seinen Hunger und seinen Durst gesehen und in ihm gestillt. Und sie haben seine Nacktheit, seine Krankheit wahrgenommen und sie haben ihn versorgt. Sogar vor dem Gefängnis sind sie nicht stehen geblieben. Sie haben geteilt, was sie hatten. Und wir merken, da geht es eigentlich schon lange wirklich ums Geld an sich. Es geht ums Anschauen, ums Teilen, was man hat. Das kann Geld sein, auch. Aber auch Zeit, Liebe, Fürsorge und vielleicht mal ein Mantel. Die Rede mit dem Bild von der Gesegneten steht für mich in enger Verbindung zum Verhalten von dem dritten Sklaven aus dem Gleichnis. Vielleicht ist es sogar an ihn selber gerichtet. Auf jeden Fall an Menschen, die meinen, mit ihrem Wenigen eh nichts zu bewirken. Und statt hinzugehen und zu teilen, dann erstaunt fragen, einen Moment, habe ich irgendetwas verpasst? Wann habe ich dich nackt, arm und krank gesehen? Wenn Jesus über Geld redet, braucht das auch als Bild für alle anderen Teile, die wir einsetzen können. Für unsere Begabungen, für unser Wissen und Können. Und er rotet uns in diesem Gleichnis, auch das nicht zu vergraben. An einer anderen Stelle sagt er, wir sollen es nicht unter den Scheffel stellen. Weil das, was wir nicht rausrücken, das haben wir auch nicht. Das, was wir nicht einbringen, verkümmert. An dem, was wir nicht riskieren, wachsen wir nicht. Was wir im Umgang mit anderen Menschen nicht lernen, das fehlt in unserem Leben wie. Und dann stehen wir vielleicht auch mal da und fragen, wann habe ich dich traurig, süchtig, verlassen, einsam, überfordert gesehen? Wir haben nur, was wir einsetzen. Nur, was wir einsetzen, das ist mit Risiko verbunden. Denn wir wissen nicht genau, was passiert, wenn ich das, was mein ist, an Begabungen, an Geld einsetze. Wir können Gott nicht fragen, was er genau mit dem meint, was er mir ja auch geschenkt hat. Was ich mit meinem Verdienten und Gesparten soll tun soll. Und wenn ich die Möglichkeit habe, zu geben, wie viel das ich geben soll. Wir bekommen keine Antwort, wenn wir fragen, möchtest du am Schluss so ganz zurück, so unbeschadet oder wie? Wir bekommen auch keine Antwort, wenn wir fragen, möchtest du mehr zurück, als du gegeben hast? Und das ist das Spannungsfeld, das ich probiert habe aufzuzeigen mit diesen zwei Texten. Und in dem finden wir uns auch. Wir sehen den dritten Sklaven, wie er im Gefängnis hockt, zurückgeworfen im Gefängnis von seiner Angst eigentlich. Dort, wo er etwas hätte können tun, teilen zum Beispiel, hätte er wenig können hinschauen. Und wir sehen die Witwe in ihrer grossartigen Lebensfreiheit. Ich habe wenig, aber immer noch genug zum Teilen für die, die noch weniger haben. die arm, nackt und hungrig sind. Ihre Mut und ihre Risikobereitschaft lassen die Umstehenden staunen und wir können uns von ihren anregen lassen. Weil es ist die Geschichte von einer außerordentlichen Hingabe, von einem außerordentlichen sich selber verschenken. Und ich glaube, die Geschichte will nicht moralisieren, sondern sie hilft uns, den Horizont ein bisschen zu öffnen. Gelingt es uns, über unsere eigenen ökonomischen Muster nachzudenken? Getrauen wir uns, uns aus den materiellen Sorgen rauszulocken und an gewisse traditionelle Vorsorgen und Lebenssicherungen und dem Misstrauen gegenüber einer offenen Zukunft Fragen zu stellen? Jesus lebt uns die neue Art Mensch sein vor und lenkt mit seinen Geschichten unseren Blick und unser Herz auf das, was wir freigeben können. Und wir dürfen immer wieder unsere Fähigkeit zum Vertrauen entdecken, besonders dort, wo wir angesichts von unserer eigenen Situation, der Lebenssituation, der Situation der Gemeinde, arm und so ein bisschen unfähig fühlen. Und mit dem Staunen über die Witwe macht uns Jesus Mut zu kleinen, ein bisschen unscheinbaren Schritten. Aber das ist immer noch mehr, als sich ängstlich zurückziehen und viel mehr, als das, was wir haben, vergraben. Wir sind Gemeinde und wir möchten eine fruchtbare Gemeinde sein. Die lebt durch ihre Lust an der Vielfalt, leidenschaftlich. Sie macht Mut und hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Und sie leitet an, zum Geben und Teilen, außerordentlich und grosszügig. Der Robert Ney, sie schreibt in seinem Buch «Fruchtbare Gemeinde und was sie auszeichnet». Großzügigkeit macht die Seele frei, verändert Prioritäten, verbindet Menschen fester mit dem Leib Christi und stärkt Gemeinden für die Erfüllung ihres Auftrags. Es werden sich Türen öffnen zu einer anderen Wirklichkeit, wer weiß. Dabei sind wir, das spüren wir, über weite Strecken auf uns selber gestellt. In Eigenverantwortung übernehmen wir die Entscheidungen, auf Nummer sicher gehen oder Risiko eingehen. Als Zuhörerinnen von den Gleichnissen und Geschichten von Jesus über Gottes gerechte Welt wird deutlich, wo wir hinschauen können und was wir tun können. Für unsere Gemeinde, für unsere weltweite Kirche, für unsere sehr stark verändernde Gesellschaft. Und dazu braucht es Menschen wie dich und mich. Solche, die nicht ängstlich mit ihren Begabungen, Talent, mit ihrem Geld hinter dem Berg bleiben, sondern solche, die wissen, dass es darauf ankommt, auf uns ankommt. Und die Vertrauen haben, dass wir am Ende nicht leer und allein dastehen. Zum Schluss. Grosszügigkeit führt zwar nicht zum Erfolg. Jesus ist umgebracht worden. Die Witwe ist wahrscheinlich arm geblieben. Aber Grosszügigkeit lässt einfach Menschen ein Stück Himmel auf Erden erfahren. Und wir haben, was wir einsetzen. Amen. Thank you. Ich lade euch ein zum Beten und tue dann im zweiten Teil unser Vater einstimmen. Unser guter, unser liebevoller Gott, danke möchten wir dir für all das, was uns reich macht, was uns erfüllt, was uns umgibt und aus dem wir können schöpfen. Wir können davon geben, wir können teilen, wir können spenden, dort, was Sinn macht, dort, was Sinn stiftet. Wir müssen uns nicht vornehm zurückhalten, uns auch nicht an anderen messen, nicht beschämt uns davon schleichen. Alles, was wir im Herz bewegen und entscheiden, ist außerordentlich, weil dort all das zusammenkommt, was du in uns angelegt hast. Der Mut zum Tun, das Vertrauen in deine Zusagen, die Gelassenheit vor dem, was kommt und die Liebe zum Nächsten, zu der Nächsten. Und wir legen das, was uns jetzt gerade noch so ganz wichtig ist, in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen ein nächstes Lied. Das Lied 317, Strophe 1 bis 4. Selig seid ihr. Thank you.